Hallo Marlene.
Hallo Max.
Wir nehmen nochmal hier heute einen kurzen Kommentar auf, bevor wir die zweite Folge ausspielen. Und die eigentlich erste Folge, sozusagen die erste Interviewfolge. Wir haben gerade kurz drüber geredet. Wir sind sozusagen perplex über über die große Resonanz, die wir bekommen haben zu diesem Podcast. Zu der ersten Folge, wo wir schon gesagt haben, wir haben uns eigentlich nur unterhalten, was wir vorhaben.
Ja, oh, richtig cool. Also echt total nette Kommentare bekommen, nette Nachrichten. Also ja, man sieht, es ist der Bedarf da, dass da ja aufgeklärt wird, drüber gesprochen wird, dass da Infos gesammelt werden. Ja, finde ich voll cool.
Wenn man offensichtlich da irgendwie jetzt, also ich freue mich auch total, perplex ist das falsche Wort, ich freue mich einfach wirklich auch, dass ich sozusagen viele Nachrichten bekomme, die sagen, hey, cool, super. Und ja, freue ich mich auch sehr. Scheint was zu sein, was doch mehr interessiert. Und vor allem auch, was mich sehr gefreut hat, auch Menschen, die keine Kinder haben oder keine Familie haben, haben gesagt, hey, eigentlich sozusagen ist es ja ein Denkangebot nicht nur für Menschen mit Familie, sondern also mit Kindern, sondern auch die sagen, hey, vielleicht für mich persönlich kann ich was mitnehmen davon. Also
Ja, das finde ich auch voll spannend. Also, das haben auch einige geschrieben, so vor allem auch, ich höre mir den trotzdem an. Ich habe zwar keine Kinder, aber ist auch für
Also
mich relevant.
finde ich sehr schön, hat mich sehr gefreut und genau, jetzt vielleicht nehmen wir es nochmal zum Anlass zu sagen, wir weisen nochmal darauf hin, es gibt auch eine Website, Kopf hoch. Media, also www.kopfhoch.media, wo man sich auch beim Newsletter anmelden kann. Wir haben angekündigt, es wird eine Telefonnummer geben. Auch die Telefonnummer gibt es jetzt in den Shownotes, wo es auch eine WhatsApp-Möglichkeit gibt oder uns die Möglichkeit gibt, über WhatsApp Audionachrichten oder auch normale Nachrichten zu schicken und Fragen einzusenden oder Themen einzusenden, die Hörerinnen als wichtig empfinden und damit uns in Kontakt zu treten. Und warum wir jetzt diesen Kommentar aufnehmen, ist, dass wir sagen, hey, wir wollen eigentlich jetzt für uns auch ein bisschen nochmal vorneweg sagen, eigentlich, dass die Inhalte, die jetzt in diesen Folgen eben entstehen, in was überführt werden, was konkret wird, also wo ich sozusagen konkret Handlungen draus entwickeln kann. Also hier irgendwie nicht zu sagen, wir verbleiben, indem wir machen die Podcast-Episoden, sondern dass auch praktisch dieses große Feedback, was wir jetzt bekommen haben, hey, voll cool. Auch diese Karten sind, die Interventionskarten, wie wir die jetzt noch nennen, sind extrem gut von der Idee angekommen, einfach so Möglichkeiten haben im Alltag, einfach was zu tun, um sich selber auch immer wieder dran zu erinnern, ist es das, was ich gerade in dem Moment machen möchte, oder habe ich nicht irgendwie da die, vielleicht doch das Verlangen, aus der Situation rauszutreten?
Genau.
Und genau, deshalb nochmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, die ihr uns bisher geschenkt habt. Wir nehmen es nicht auf die leichte Schulter und haben jetzt nochmal mehr Anspruch zu sagen, das Ganze geht jetzt wirklich in was über, was auch ganz konkret jede Woche Inputs liefert, wie wir dem Thema Smartphone Herr werden. Also
Ja, der Druck ist jetzt da.
der Druck ist da. Jetzt kann man Nee, also jetzt müssen wir liefern. Jetzt ist es.
Liefern. Aber wir haben ja schon auch richtig gute Gäste in der Pipeline. Also das ist ja jetzt, also wir wissen ja jetzt schon von einigen, die mit uns reden werden, ganz spannende Themen. Auch ganz spannende Personen, die ja, glaube ich, eben ganz wichtigen Input liefern werden, beziehungsweise glaube ich nicht, das weiß ich, dass sie wichtigen Input liefern werden. Und ja, genau, also das ist unser Anspruch einfach, dass wir da wirklich Input liefern und nicht nur einfach drüber reden. Weil wir haben ja auch gestartet, diesen Podcast, wir wollen ja auch selber was lernen. Und so können wir das alles noch besser einordnen und ja,
Hoffentlich
aufbereiten.
können andere an dem, was wir lernen, auch teilhaben, dass wir sagen, dass wir da ein Handle on things kriegen, wie man so sagt. Und in dem Zusammenhang auch ganz gut, nochmal einzusortieren, die erste Folge eben ganz dezidiert auf das Thema Familienalltag. Die Veronika, unsere erste Gästin heute, hat sehr viel, sehr private Einblicke geliefert und sehr mutig auch einfach über die Themen erzählt, die klappen und die nicht klappen. Also nochmal danke an der Stelle, weil ich es super, super mutig finde. Und auch wichtig finde zu zeigen, selbst wenn ich es weiß, wenn ich all diese Themen weiß, es klappt nicht immer im Alltag und es ist so gebaut, dass es nicht immer klappen kann. Dies drückt sich auch in dem aus, dass jetzt immer mehr Initiativen auch da sind, die ähnliche Sachen unterstützen und da im Prinzip einen Umgang finden. Wir haben uns vorher in der WhatsApp-Gruppe einen Artikel hin und her geschickt vom Medienzeit-Elternblog.de, also Medienzeit-Elternblog.de, wo es gerade um eine Kampagne geht aus Kanada. Wo Kanada ist eins der Länder, die kein Social Media Verbot einführen möchten. Zumindest ist das jetzt Stand der Dinge im Moment. Und die Initiative, jetzt habe ich den Namen vergessen, Moment, die Canadian Center for Child Protection hat eine Kampagne gemacht, wo es im Prinzip um das Thema geht, Parents can't do it alone. Die Regierung muss die Social Media Konzerne und die Konzerne, die auf For You-Algorithmen, auf Abhängigkeits Algorithmen setzen, da verantwortlich machen dafür, Teil der Lösung zu sein. Und das würde ich auf jeden Fall unterstützen und sagen, hier geht es nicht nur darum, dass Eltern das in den Griff kriegen können in ihrem eigenen Verhalten, sondern wir brauchen auch politische Rahmenbedingungen, wo diese Technologien existieren.
Du hast es ja eh vorher gesagt, also gerade auch im Gespräch mit der Veronika ist halt auch so rausgekommen, du versuchst ja alles richtig zu machen, aber es ist, also du bist dem ja auch irgendwie ausgeliefert. Also es geht ja immer nur bis zu einem gewissen Grad, dass du da eingreifen kannst. Aber genau darum geht's halt. Also es ist die Plattformen sind schon wirklich da jetzt auch mal gefragt, dass da was passiert. Weil das ist, finde ich, auch bei manchen Initiativen geht das vielleicht auch unter. Also ich habe manchmal das Gefühl, da gibt es immer so, also es gibt so zwei Philosophien, die sich einfach so ganz stark sagen, das Digitale, das wollen wir irgendwie einfach ganz weg haben. Wir wollen diese Kindheit ohne Smartphones. Aber ich glaube, wenn man wirklich so dieses große Ganze sieht, unsere Kinder mit 15, 16 sind die Plattformen ja noch genau gleich. Also an denen hat sich ja dann nichts geändert. Und es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie dann auf einmal so ein großer Shift passiert Jugendlichen. Ganz im Gegenteil, da passiert ganz viel gleichzeitig. Und die Plattform ist noch die, wo wir 12-Jährige davor schützen. Und plötzlich schützen wir 15-Jährige dann nicht mehr davor. Und 16-Jährige, also das ist...
Und vor allem, das werden wir auch hier besprechen in der Folge, es hört im Erwachsenenalter nicht auf. Also es ist im Prinzip eine Einladung dazu zu sagen, okay, es gibt eine Grenze, wo ich über mein Verhalten, über die Dinge, die ich im Alltag tue, einfach an die ich stoßen werde, egal wie gut ich es im Griff habe. Und auf eine Art und Weise gehören zu dieser Lösung auf jeden Fall auch die Verursacher des Problems. Es wäre irgendwie absurd, wenn wir sagen würden, wir akzeptieren es als Teil des Alltags, der nicht vermeidbar ist in vielerlei Hinsicht. Und einfach, glaube ich, niemand was bringt, wenn wir jetzt drüber reden, wie die Welt aussehen sollte, wenn wir einfach nicht da hinkommen und es unrealistisch ist, in Utopien zu reden, die vielleicht ideal für Kindheit oder Gesunde wären. Und ich habe einfach gesagt, was mache ich denn, wenn es einfach nicht geht oder wenn ich einfach in einer anderen Situation bin? Also insofern danke nochmal für eure vielen Kommentare und die vielen Rückmeldungen. Ja. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit der Folge Nummer 1, mit der echten Folge Nummer 1, Veronika. Und Folge Nummer 1. Und wir sehen uns in der nächsten Woche.
Ja.
So machen wir es. Viel Spaß.
Tschüss. Viel Spaß.
Hallo Marlene.
Hallo Max.
Willkommen zu Folge 2 von Kopf hoch.
Technologie im Griff, nicht im Weg.
Genau so ist es. Wir haben eine Woche hinter uns, wir haben die erste Pilotfolge aufgenommen, sind heute mit unserer ersten Interviewfolge am Start. Und am Start, furchtbares Wort. Wir sind heute bei der ersten Interviewfolge und haben unsere erste Gästin heute im Podcast, worauf wir uns sehr freuen. Vorher wollen wir uns noch ganz kurz unterhalten, was sind wichtige Themen der letzten Woche, was ist uns untergekommen zum Thema, um dann direkt ins Interview einzusteigen. Wir haben für die Vorbereitung der Folge, du hast sehr viel Informationen gesammelt.
Ja, nicht nur für diese Folge, sondern für unseren ganzen Podcast.
sechs DIN A4 Seiten voll mit Links und Studien und Themen.
Eine Streberin.
Das Thema ist virulent, möchte ich sagen. Vielleicht magst du uns die drei Highlights von dir nochmal sagen, die letzte Woche ganz besonders wichtig waren für dich.
Ja, ich glaube, das passt auch heute ganz gut zum Thema, weil wir, eigentlich ist heute so das Thema Eltern ganz klassisch. Wie gehen wir als Eltern damit um? Wie gehen wir in der Familie damit um? Wie gehen wir so mit dieser Frage um, wann kriege ich endlich ein Smartphone? Ich glaube, diese Frage kennt jeder von uns. Also die habe ich schon gehört von, ich glaube, meine Tochter ist in die erste Klasse gekommen und die erste Frage in der ersten Woche war, und wann kriege ich ein Smartphone? Ich habe damals interessanterweise noch so geantwortet, ja, in der vierten Klasse oder ja, mit 10. Und da war mir das gar nicht so bewusst.
Du hast einfach mal rausgeschoben. Du hast dir Zeit erkauft mit deiner Antwort.
Ja, wobei jetzt denke ich mir, das ist eigentlich, also mit 10, das kann ich mir jetzt überhaupt nicht mehr vorstellen. Und mittlerweile sind wir eher so bei, ja, mit 14, 15, mit 16.
Und wie nimmt es deine Tochter auf, dass du sozusagen den Zeitpunkt verschoben hast?
Die akzeptiert das. Also jetzt schon noch. Und wir haben sie ja extra weit hinten angesetzt, weil ich mir dachte, man kann ja immer noch runtergehen dann. Also jetzt sind wir bei 16. Wir werden sowieso runtergehen müssen. Genau, aber deswegen, das ist die Frage, die uns jetzt auch heute so beschäftigt. Und ganz klassisch ist es ja so, und das ist die Zahl, auf die ich da gestoßen bin. Also in Österreich bekommen Kinder ihr erstes Smartphone im Durchschnitt mit 10 Jahren. Also das ist genau dieser Übergang von der Volksschule in die weiterführende Schule. Ich glaube, das ist eine Zahl, die ja wir, glaube ich, auch so alle bestätigen können. Und das ist zu der Zeit sicher großes Thema.
Gibt dann auch noch eine andere Zahl, die du mitgebracht hast, die mich extrem schockiert hat. Sozusagen jetzt mal völlig wertfrei ist die Frage mit 10 Jahren Handy oder nein, ist immer noch eine individuelle Entscheidung der Eltern. Es gibt aber auch so Folgeerscheinungen, die automatisch mit dem Handykonsum natürlich mitkommen, die man immer im Hinterkopf haben sollte. Facts and Figures, Pornografie, durchschnittlicher Erstkontakt bei Pornografie liegt bei
12,7 Jahren.
12,7 Jahren.
Das ist wirklich erschreckend. Also das ist eine Zahl, die mich wirklich schockiert hat. Das ist, glaube ich, dieses große Thema und diese große Frage, die man sich immer stellen muss, sobald ich natürlich meinem Kind das Smartphone in die Hand gebe, ist das auch, also das ist, jetzt öffne ich dir die Erwachsenenwelt. Und das passiert ja wirklich auch schon, also dieses Pornografie, dass sie das sehen, teilweise auch wirklich Hardcore-Pornografie, wie es in dieser Studie stand, das passiert in den ersten Wochen, also sobald du denen ein Handy in die Hand drückst.
Ein wohlgemerkt ungesperrt oder ein freies Handy, was sozusagen
nicht.
Ja,
man muss halt auch sagen, das ist auch in der Studie rausgekommen, dass das auch oft mit Freunden dann passiert. Natürlich, also keine Ahnung, Smartphone am Zimmer oder auch so am Schulhof, komm, ich zeig dir was.
Ja. Es gibt eine Aussage von Tristan Hawks, dem Zukunftsforscher, der eh sehr, sehr verbreitet ist auf Social Media dazu. Der hat sinnbildlich gesagt, in dem Moment, wo ein Kind ein Handy in die Hand bekommt, ist die Kindheit vorbei.
Ja.
Das fand ich auch einen treffenden Vergleich, muss man sagen.
Ja.
Bestätigt auch wieder sozusagen diese Zahl. Das ist eine Konsequenz, der man sich bewusst sein muss, die auch, glaube ich, im praktischen Alltag extrem schwierig zu verhindern sein wird, selbst wenn man technisch sehr gebildet ist, ist sozusagen Realität, in der wir uns befinden. Interessant war auch das Thema Psyche, der dritte Block, den du bei Facts and Figures dabei hast. Vielleicht, was ich interessant fand, es gibt eine neue Studie, die ich in einem Podcast gehört habe von Cal Newport, der ist bekannt für seine sozusagen Produktivitätstechniken und so. Das ist alles sehr amerikanisch, aber es gab eine Studie dazu, die Effekte untersucht worden sind, wenn ich das mobile Internet auf meinem Smartphone grundsätzlich blockiere, inwieweit sich das auf meine Aufmerksamkeit, auf meine mentale Gesundheit und die subjektiv empfundene das Wohlbefinden auswirkt. Und eigentlich zusammenfassend kann man sagen, dass die Effekte messbar positiv waren, selbst nach 2 Wochen von den zentralen sozusagen Aufmerksamkeitsfressern, wenn die geblockt waren. in Kurzfassung, was nicht geblockt waren, waren zentrale Apps. Was zentrale App war, war sozusagen auch Messenger-Apps. Mhm. Selbst wenn die online waren und der Browser, TikTok, Snapchat, all die ganzen Social-Media-Apps, wenn die blockiert waren, hat sich die subjektive Wahrnehmung des eigenen Wohlempfindens signifikant verbessert. Also es betrifft nicht nur Jugendliche, es betrifft auch Erwachsene, die hier sozusagen betroffen sind. Muss man leider einfach so sagen. Die Links dazu tun wir in die Shownotes.
Ja.
Jawohl. Wer das nachlesen will, dass man es uns nicht glaubt. Ich glaube, es ist vielleicht jetzt auch die Möglichkeit für den Übergang zu sagen, eigenes Wohlempfinden und dass wir unsere eigenes Wohlempfinden und Umgang mit Smartphones, dass wir vielleicht unsere Gästin des heutigen Abends, muss man ja sagen, in dem Fall, wir nehmen am Abend auf, vorstellen.
Veronika.
Hallo, ich bin die Veronika. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ein sehr spannendes Thema, weil es mich auch persönlich in mehrerlei Hinsicht betrifft. Auf jeden Fall, ich bin Mama von 2 Söhnen. Die sind 8 und 10 Jahre alt. Das heißt, wir sind mit 10 Jahren gerade genau an diesem Brennpunktalter, sage ich jetzt, ja, wo wir genau an dem Punkt stehen, Smartphone ja oder nein. Wir haben diese Kämpfe auch schon öfter ausgetragen. Da werden wir noch dazu kommen. Ich habe auch beruflich viel mit Medien zu tun, war lange in der Kommunikation und im Marketing verschiedener größerer Firmen und habe seit einigen Jahren in Salzburg eine kleine Agentur, wo ich als Texterin, Übersetzerin und Sprecherin arbeite. Das heißt, mein beruflicher Alltag ist vor dem Bildschirm oder im Studio, aber auf jeden Fall immer mit Technik verbunden und so erleben mich natürlich meine Söhne auch. Ich habe daheim mein Büro eingerichtet und ein Homestudio auch zu Hause. Und ich bin bei uns zu Hause diejenige, die die meiste Zeit mit den Kindern verbringt in der Regel. Ich bin selbstständig, das heißt, ich bin auch oft mit der Arbeit nicht fertig. Ich arbeite dann auch, wenn die Kinder zu Hause sind. Dann sehen sie mich natürlich genau halt da sitzen. Ich arbeite alleine, zwar natürlich mit anderen Agenturen oder Freelancern zusammen, aber ich habe keine Kollegen. Das heißt, ich kenne auch das Thema der Ablenkung durch die Medien, ja, weil ich da halt so vor mich hinwurschtel sozusagen und immer das Gefühl habe, jetzt kommt was rein, das muss ich beachten, gleichzeitig muss ich den Alltag mit den Kindern irgendwie organisieren und das ist oft fließend. Also ich habe halt nicht diesen Job, dass ich einfach ins Büro gehe und um 3 Uhr fertig bin und den Nachmittag mit den Kindern verbringe, sondern auch danach öfter noch an meinem Smartphone hängen, oftmals berechtigt, weil es halt was zu organisieren gibt, für die Familie oder auch beruflich, aber natürlich nicht immer. Ja. Du hast es erwähnt, dass man als Erwachsener da auch nicht gefeit ist und sehr viel Zeit damit verbringt.
Ja, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Danke, dass du dir die Zeit nimmst und uns sozusagen deine Einsichten in das Thema auch gibst, weil ich glaube, Also alle Dinge, die du jetzt gesagt hast, die kann ich ja zu 100% bestätigen, weil bei uns ist es genau nicht anders. Ja, also wir haben die immer wieder die Herausforderung, dass sich Beruf und Alltag vermischen. Es ist sozusagen die Nutzung zwischen wann bin ich beruflich am Gerät, wann nicht. Das ist so fließend, dass kein Mensch, selbst ich selber nicht oft den Unterschied entdecke. Mhm. Und ich denke mir es dann total oft auch für die Kinder. Wie sollen die checken, was ich da überhaupt mache? Und dementsprechend, glaube ich, ist es recht spannend, weil das ja sozusagen auch unter dem Thema New Work ganz gut zusammenzufassen ist, was so eine der, ich kann es nicht mehr hören, das Wort, New Work, ist im Prinzip so flexibel, alles ist flexibel, nichts ist fix, was bedeutet, weder hat die Arbeit einen Anfang noch ein Ende, noch hat die Familienzeit einen Anfang, Ende, es ist alles durcheinander. Zumindest, wenn ich nicht extreme Disziplin habe, was mich gleich zur nächsten Frage, also zur ersten eigentlich wirklich Frage jetzt in dem Zusammenhang bringt. Wie handhabt ihr das grundsätzlich zu Hause? Gibt's bei euch Regeln? Wie geht ihr damit um? Ist es sowas, was ihr besprochen habt schon? Wie macht ihr das? Gibt's bei euch ein Konzept oder ist es was einfach nebenbei läuft?
Es läuft ehrlich gesagt im Moment noch zu viel nebenbei. Also wir haben den Plan, dass es da klarere Regeln gibt, weil sich gerade in der letzten Zeit einfach gezeigt hat, dass wir diese Regeln brauchen. Einfach wegen des Alters meiner Kinder, ja, also speziell vom Großen, der halt da sehr, sehr fixiert ist auf die Geräte und vor einiger Zeit auch ein eigenes iPad bekommen hat. Das war unsere Zwischenlösung, unsere Zwischenlösung auf dem Weg zum Nicht-Smartphone eben, ja, weil der der Druck bei uns einfach schon so groß wurde sozusagen. Ja, den Druck, glaube ich, kennen viele Eltern. Alle um mich rum haben ein Smartphone. Ich bin der Letzte, der keins hat, was in seinem Fall fast stimmt. Also er ist in seiner Klasse, tatsächlich in der 4. Klasse, schon in der absoluten Minderheit. Ich würde sagen, geschätzt haben 3/4 der Kinder ein Smartphone. Und also auch schon vor dem Übergang auf die weiterführende Schule. Es gibt jetzt zum Glück noch ein weiteres Kind, einen weiteren Freund, dem die Eltern das Smartphone jetzt auch verweigert haben zum Geburtstag. Das hilft uns gerade enorm, aber wir haben eben sozusagen gesagt, ja, dann kriegst halt ein iPad. Das ist, wir sagen nicht nein, dass du diese Medien alle nicht nutzen darfst, aber dann können wir es vielleicht ein bisschen besser kontrollieren, weil es einfach ein Gerät ist, das zu Hause benutzt wird. In der Realität gelingt es uns nicht so gut, wie ich es mir erhofft habe. Ja, wir waren da vielleicht manchmal auch ein bisschen lax zu Beginn. Da waren dann Ferien, da haben wir gesagt, jetzt lassen wir es mal laufen. Dann war wieder Alltag. Dann haben wir zwar schon irgendwie natürlich den Jugendschutz und alle Dinge, die man aktivieren kann, aktiviert. Aber wir haben die Mediennutzung noch nicht so stark begrenzt, auch zeitlich. Dann kommen immer wieder Phasen dazu, wo eben ich zum Beispiel mit meiner Arbeit nicht fertig bin. Und ich einfach froh bin, wenn ich halt noch die eine Stunde in Ruhe arbeiten kann, dann sage ich, ja, dann kriegst halt noch mal eine halbe Stunde Zeit dazu. Und wir haben dann festgestellt, dass das eigentlich wirklich in seinem Verhalten schon bemerkbar sich macht. Ja? Also dass er einfach, je länger er halt an den Geräten hängt, desto grantiger wird er, also desto unzufriedener wird er eigentlich auch. Ich meine, einen guten Endpunkt gibt es sowieso nie, weil fertig ist man ja nie. Also jetzt, egal ob man irgendwas spielt oder auch irgendwas anschaut. Ja, also eigentlich haben wir festgestellt, das tut ihm nicht gut und es tut der Stimmung in unserer Familie nicht gut und es tut uns nicht gut. Dann haben wir ihm mal eine Woche lang das iPad weggenommen. Und ich hatte das Gefühl eben, dass es schon in dieser Woche einfach eigentlich deutlich besser war, ja, von der Stimmung, weil es einfach so eine klare Regel war, das bekommst du jetzt nicht. Ja, da geht jetzt kein Weg dran vorbei, du bekommst es überhaupt nicht in die Hand. Und hat natürlich immer drauf gegiert und wann kriege ich es wieder. Und dann hat es wieder von vorne angefangen sozusagen. Also wir haben noch keine gute Regel. Die Regel im Moment ist, dass wir ihm sehr wenig Zeit geben, eigentlich weniger als vereinbart ist oder halt eingestellt ist sozusagen, weil wir einfach das Gefühl haben, es ist zu viel. Wir haben den Plan, dass wir eben wirklich unseren schönen Geräteparkplatz einrichten, dass wir einen Handyparkplatz haben, dass wir da das iPad haben. Das steht so halb, muss ich jetzt sagen. Es scheitert an so einfachen Dingen, dass wir die Kabel jetzt im Moment nicht haben. Da, wo wir das geplant haben, dass halt nicht, dass es oberhalb von Augenhöhe von ihm ist, ja, dass es nicht immer so sichtbar ist und in einer Kommode drinnen. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen was umgestalten daheim. Drum liegt es halt dann doch wieder irgendwo anders. Ich habe aber das Gefühl, dass er eigentlich diese Regeln auf eine gewisse Art und Weise sogar herbeisehnt. Also dass er eigentlich das gerne klarer hätte, als wir es im Moment handhaben. Ja? Und das ist unser Versagen sozusagen, dass wir da jetzt nicht konsequent genug sind, dass wir es halt dann doch wieder schleifen lassen. Ja? Er ist dann auch sneaky, er nimmt sich's dann wieder. Wir sagen, kein YouTube, wir haben YouTube jetzt gesperrt. Wir hatten es nicht gesperrt, weil er auch immer wieder irgendwelche Fußballzusammenfassungen anschaut und Dinge, die für mich grundsätzlich in Ordnung sind. Aber er ist 10 Jahre alt. Es sind wahnsinnig viele Reize da und natürlich schaut er sich dann doch wieder irgendwelche depperten Shorts an, ne, die seine Freunde ihm empfohlen haben. Und man wird dann in dem Moment, das ist eigentlich das, was mich wahnsinnig ärgert, man ist dann sauer auf das Kind und eigentlich kann das Kind nichts dafür, weil wir es nicht gut handhaben. Ja. Also deswegen habe ich das Gefühl, wir sind jetzt nah dran, dass wir das für uns besser einrichten und am Ende wären wahrscheinlich alle froh, wenn es klarer geregelt ist und restriktiver.
Da sind jetzt ein paar Sachen dabei, die, ja, also wir haben auch ungefähr alle Handysaves dieser Welt durch und wir haben, also ich kann es nur bei uns erzählen, wir haben auch wirklich ganz viele dieser Dinge probiert und ich glaube, zwei Sachen, die du ansprichst, die extrem wichtig sind. Erstmal Punkt 1, es gibt keine Endpunkte mehr bei diesen Mediennutzungen. Mhm. Also dieses, es gibt kein Ende von Instagram. Mhm. Diese Technologien haben alle mal erfunden werden müssen und die können aber auch wieder sozusagen eigentlich sehr einfach wieder umgesetzt werden, dass sie im Prinzip nicht mehr diese Abhängigkeitserscheinungen erzeugen. Und Punkt zwei, so dieses Thema architektonisches Umbauen der eigenen Wohnung, des eigenen Hauses dafür, dass ich diese Geräte nicht so zentral habe. Interessant finde ich auch den sozusagen, was du jetzt sagst, von wegen, ja, wir haben, das ist halt irgendwie so. Wo kommt dieser Druck her? Wo kommt der bei euch her? Was ist so dieses Gefühl, mit dem ihr sozusagen diesen medialen Zugang ermöglichen wollt? Kannst du da, oder hast du darüber mal nachgedacht? Wo kommt der für dich
her? Beim Kind? Also, dass wir sagen, wir haben dem Druck nachgegeben, dass.
Also bei euch, dass ihr,
dass wir gesagt haben, ihr kriegt ein Gerät.
Genau, ja, dass ihr gesagt habt, jetzt kommt das iPad.
Also, in dem Alter, in der vierten Klasse ist ja eh schon, ich meine, manche, glaube ich, sind schon in der Pubertät oder in der Vorpubertät. Die sind jetzt wirklich so an diesem Schritt eigentlich zu groß für die Volksschule, ja, die sind ja irgendwie schon cool und die Themen sind einfach jetzt im Frühjahr andere, als es noch vor einem halben Jahr waren, ja. Und es ist so, dass in vielen Familien, gerade wenn ältere Geschwister da sind, natürlich auch schon die Kinder viel mehr Trends, coolere Sachen und solche Dinge mitbekommen. Bei uns ist das jetzt so, nachdem mein großer Sohn einen kleinen Bruder hat, ist das jetzt weniger von dem, sondern er bekommt halt viel über die Kinder mit, über seine Freunde, fühlt sich aber oft ein bisschen als Nachzügler und fühlt sich damit auf eine gewisse Art und Weise ausgeschlossen, weil er nicht mitredet. Ja? Mhm. Also ganz kurzes Beispiel, ich habe ihn und seine Freunde zeitlang sehr viel im Winter immer zum Fußballtraining rumkutschiert und da war immer das Auto voll mit vier Kindern und dann wollten sie immer Musik hören. Und dann haben sie halt irgendwelche Musik aus den Shorts gehört. Ja? Also es waren jetzt keine Songs, die ich irgendwie kenne. Und mein Sohn hat dann immer irgendwas ganz cool gefunden und hat gesagt, ah, das ist cool und das spielen wir. Und dann kam halt immer einer von den cooleren Jungs in Anführungszeichen daher und hat gesagt, hey, das ist doch schon wieder voll out. Jetzt ist das und das, ja. Und immer dieses Gefühl, er hinkt nach. Er kann da nicht ganz mitreden. Das zweite ist zum Beispiel, die Kinder, die ein Smartphone haben, die zücken das halt, sobald sie aus der Schule rauskommen und in die Nachmittagsbetreuung gehen, die bei uns aus der Schule stattfindet. Das heißt, die haben einen Weg von theoretisch ein paar Minuten, aber das kann man auch auf eine halbe Stunde ausdehnen. Die haben dann ihre Smartphones rausgezogen und schauen halt irgendwas Cooles an. Und er hat gesagt, ich bin da nicht dabei. Ich kann da nicht mitreden, ich kann da nicht mitschauen. Ich muss hoffen, dass mich irgendjemand auch reinschauen lässt. Und damit ist man halt immer so ein bisschen am Rand dieser Gruppe, ja, und nicht so voll integriert. Und das ist, glaube ich, ein Druck, den die Kinder natürlich total stark spüren. Ich bin da nicht voll dabei. Hm. Und den dann auch wir als Eltern irgendwie spüren und natürlich leiden irgendwo, weil du willst ja, dass dein Kind dabei ist. Du willst ja, dass dein Kind bei seinen Freunden akzeptiert ist und mitmacht. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Druck. Und ist es essentiell? Nein, natürlich nicht. Ja. Ist es so, dass ich das Gefühl habe, er ist besser in diese Gruppe integriert, seitdem er ein iPad hat? Tatsächlich, würde ich sagen, ja. Es ist so, weil er halt ein bisschen besser mitsprechen kann bei manchen Dingen und auch mächtig stolz ist auf das iPad. Ja. Es werden ja auch so Dinge gemessen wie, welches Modell hast du denn? Ah, bei mir, ich habe einen in der Klasse, der hat das iPhone 17 Pro oder was weiß ich, was jetzt gerade das Neueste ist. Gell? Jetzt haben wir halt dieses iPad gekauft, also war es das neueste Modell, ich weiß gar nicht, was es war, 16 oder wie das gerade heißt. Das ist für ihn essentiell wichtig. Also er ist da, das verschafft ihm offenbar eine gewisse Menge an Respekt in seinem Freundeskreis, dass er da technologisch ganz vorne dabei ist. Ja? Und dann, glaube ich, ist es natürlich eine sehr individuelle Sache. Also mein Sohn ist ein sehr technikaffiner Mensch an sich grundsätzlich. Also ich merke, dass der kleine Bruder da ein bisschen einen anderen Zugang hat. Ja? Also natürlich schaut der auch gern irgendwas an und freut sich, wenn er was spielt. Aber der ist in dem Alter, in dem er jetzt ist, anders als mein großer Sohn, in dessen Alter jetzt war. Ja? Das heißt, es ist ja auch dieser Druck, ich will ja mein Kind, wenn es da Interessen hat und vielleicht auch bestimmte Begabungen, weil ich schon merke, dass er auch einfach mit Medien gut umgehen kann, ja. Also, dass er, auch wenn er mal irgendwas Einfaches gestaltet am Computer oder dann haben sie eben so Stop-Motion-Filme mal gemacht oder so, da stellt er sich gut an, ja, und das macht er cool. Und da will ich ihn ja nicht abhalten davon. Ne? Also das war dann auch unsere Intention. Das kann man sich ein bisschen schönreden. Mit einem iPad kannst du halt natürlich auch noch andere Dinge machen, kannst mit dem Handy auch, aber wir hatten ihm auch noch so kleine Vorrichtungen gekauft, dass er eben zum Beispiel Stop-Motion-Filme, dass er da ein bisschen in die Produktion gehen kann.
Mhm. Macht er nicht.
Macht er jetzt gerade nicht. Das müssten wir massiv anleiten, weil natürlich die anderen ganz leicht zugänglichen Unterhaltungsdinge attraktiver sind. Könnten wir aber. Also könnten wir, und ich glaube, wir könnten ihn auch begeistern, aber dann sind wir als Eltern halt massiv gefordert. Mhm. Und das ist ja diese Falle natürlich, die wir haben als Eltern. Dass, ich meine, drückt dem Kind ein Smartphone in die Hand und du hast Ruhe, ja. Und du kannst alles erledigen, was du erledigen willst. Dein Kind ist für den Moment zufrieden, danach wahrscheinlich nicht unbedingt. Ja, aber das ist dieser Druck und vielleicht zu dem, wir hatten dann vor einigen Wochen so eine Phase, wo es wirklich ganz, ganz viel jeden Tag, wann bekomme ich mein Smartphone und warum bekomme ich es nicht und ich verstehe es nicht und überhaupt und alle haben es. Und der letzte Freund bekommt es jetzt auch noch zu seinem 10. Geburtstag. Und da habe ich schon gedacht, das wird jetzt spannend. Dann danach. Und tatsächlich, ich hatte mich mal mit dessen Mutter abgesprochen und er hat das Smartphone dann nicht bekommen. Vermutlich auch, weil mein Sohn auch keines hatte. Also wir haben so eine Mini-Allianz gebildet sozusagen, ohne dass wir uns jetzt final abgesprochen haben. Und das hat es jetzt sehr beruhigt, das Thema im Moment tatsächlich. Also es reicht schon dieser eine Freund, dass man sich eben nicht ganz so unter Druck fühlt und nicht ganz so allein gelassen. Ich bin der Einzige, der das nicht hat. Ja, also das war für mich auch spannend, dass man jetzt gar nicht die Masse braucht. Und selbst wenn das Kind vielleicht in der Minderheit ist, dann wird es vielleicht leichter akzeptiert, dass es jetzt nicht so ist. Er hat sich jetzt, glaube ich, ein bisschen darauf eingestellt. Er hofft immer noch natürlich, dass er für die weiterführende Schule dann sein Handy bekommt. Wir führen da aber jetzt schon ganz offene Gespräche mit ihm und haben auch versucht, ihm ein bisschen klarzumachen, warum wir ihn schützen eigentlich und warum wir ihm was Gutes tun, wenn wir ihm eben das Smartphone nicht geben. Und ich glaube, im Innersten kapiert er das schon. Es bricht halt dann immer mal wieder die Frustration drüber, dass es ihn erwischt sozusagen, dass er jetzt diese blöden Eltern hat, die sich da querstellen. Aber er versteht, also diese Argumentation, und das ist vielleicht ein Vorteil in diesem Alter mit 10, dass man, glaube ich, bestimmte Dinge da schon verstehen kann. Weil eben einfach dieses, wir haben ihm auch dieses Beispiel gegeben, na, du schaust auch keine Filme ab 12, also wir schauen überhaupt keine Filme, die irgendwie über FSK 6 hinausgehen. Nicht, weil wir es ihm nicht zutrauen, sondern weil er es wirklich nicht packt. Also er kann damit gar nicht umgehen und er weiß selber, dann kann er nicht schlafen, wenn er irgendwas sieht. Und dem hat er sofort zugestimmt. Ja, ich würde mir keinen Film anschauen ab 12, weil da hätte ich Angst. Und genau dieses Argument haben wir gebracht. Da kommen so viele Dinge auf dich zu, die du gar nicht sehen willst, die du dann siehst und die dir Angst machen. Und willst du das? Und da sagt er ganz klar, nein, das will er nicht. Also deswegen kommen wir wieder zu dem zurück. Ich glaube, in seinem tiefsten Inneren ist er erleichtert, wenn wir da ganz strikt sind und letzten Endes, glaube ich, brauchen wir als Eltern diese völlige Überzeugung, ja, dass wir total überzeugt sind, dass es einfach wirklich gar keine Diskussionsgrundlage gibt. Ja.
Das wäre genau die Frage, die jetzt die ganze Zeit in meinem Kopf rumgeistert. Woher nimmst du die Sicherheit, dass es das Richtige ist, ihm ein Smartphone zu verbieten?
Also die finale Sicherheit habe ich seit kurzem, seit ich bei einem Workshop dabei war von Smartphone freie Kindheit, wo wir sehr viele sehr drastische Beispiele präsentiert bekommen haben aus den ganzen Apps, die er ja noch gar nicht nutzt. Ja? Also da sind wir ja zum Glück noch nicht.
Zum Beispiel?
Also zum Beispiel TikTok, Snapchat, aber auch was über WhatsApp möglich ist. Also wie gesagt, was er nutzt oder genutzt hat, ist YouTube. Natürlich ist da auch alles zu sehen. Ja. Aber einfach diese komplette Unkontrolliertheit und speziell, auch wenn ich es vorher schon wusste, aber es wurde mir nochmal so ganz klar vor Augen geführt, dass natürlich der Algorithmus dem Kind komplett andere Inhalte ausspielt, als er uns Erwachsenen ausspielt. Und ich glaube, das ist der eine Denkfehler, den ganz, ganz viele Erwachsene haben, die auch nicht so im Thema drin sind. Die sagen, ja, es ist ja harmlos, was sehe ich denn da? Dann sehe ich halt da irgendwas, Kochtipps oder oder irgendwelche Sportsachen oder sowas. Das ist doch eigentlich alles einfach nur Unterhaltung und manchmal ist es blöd. Aber eben einfach nochmal dieses ins Bewusstsein rufen, dass natürlich die Algorithmen das erkennen, dass da ein Kind ist, dass man sehr, sehr leicht reizen kann und das einfach auch noch nicht das so leicht abstrahieren kann und natürlich durch die Neugier sich das alles anschauen wird, was ihm da präsentiert wird, ja. Und dieser Vergleich im wahren Leben, im analogen Leben würden wir unser Kind ja nie diesen ganzen Dingen aussetzen, ja. Niemals. Und bei uns geht es jetzt gerade los, dass mein Sohn sich das erste Mal überhaupt in seinem Leben so freiwillig in sein Zimmer zurückzieht. Und wenn er jetzt da irgendwie mit einem Gerät ist, wo er Zugang zu allem hat, ja, was natürlich mit dem iPad auch genauso passiert, wenn diese Apps drauf sind, dann weiß ich ja, es dauert nicht lang, bis er irgendwas sieht, mitbekommt, was er einfach nicht sehen möchte. Und was für mich auch ganz spannend war, daher kommt auch so ein bisschen immer dieses Gefühl bei ihm, dass er eigentlich das ganz gerne ein bisschen strenger gehandhabt hätte. In diesem Workshop kam auch immer wieder auf, dass Jugendliche, so im Alter von 18 oder junge Erwachsene, heute oft sagen, ich wäre froh gewesen, wenn ich das damals nicht in diesem Alter gesehen hätte,
ja.
Rückblickend.
Ja.
Warum habt ihr uns nicht besser beschützt?
Ja.
Und ich glaube, das ist so, ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Kernpunkt. Ja? Ich meine, warum schützen wir unsere Kinder da nicht? Wir schützen sie in so vielen anderen Dingen, die offensichtlich gefährlich sind. Ja?
Und gleichzeitig hat man ja oft auch schon, wir haben uns ja letztes Mal drüber unterhalten, das Gefühl, dass Kinder schon so abgebrüht sind teilweise. Mhm. Also die wissen schon, was da auf sie zukommen kann und die sehen auch sehr viel, aber es wird halt auch einfach akzeptiert. Naja, das ist halt so. Irgendwie so ein bisschen, das ist der Preis, den ich zahle dafür, dass ich das jetzt da mache. Und also da gibt es ja teilweise Videos, die einfach dann, ja, schaue ich mir kurz an, wird weitergeklickt, ist okay, ist so, so ist halt die Welt. Und eben, weil du das mit dem Algorithmus angesprochen hast, ja, da gibt es ja auch zahlreiche Experimente. Melde dich mal als 13-jähriges Mädchen auf TikTok an und du kriegst innerhalb von kürzester Zeit die wirklich unpassendsten Videos gezeigt oder eben auf Snapchat Bilder geschickt. Und ich glaube, innerhalb von einer Viertelstunde hast du schon ein paar Dickpics in deinem, wie heißt das?
DMs geslidet.
Ja, genau.
Ich spiele jetzt mal Devil's Advocate sozusagen. Ich glaube, ich nehme jetzt mal bewusst die andere Perspektive, die Perspektive ein, zu sagen, jetzt haben ja 90% der Kinder ab einem gewissen Zeit, also ich weiß jetzt nicht mehr die Zahl auswendig, aber ich glaube ab 13, 14 haben 90% der Kinder ein Smartphone. Wenn ich jetzt sozusagen die Argumentationslinie von vielen Eltern, die sagen, es ist doch egal, im Sinne von, oder von den Eltern, die einfach sagen, naja, ist halt einfach die Welt, in der wir uns bewegen. Warum passiert nicht mehr? Nehmen wir es nicht wahr? Sind es sozusagen Einzelfälle, die wir wahrnehmen, weil wir sensibilisiert dafür sind? Oder ist es was, was sich noch nicht abbildet? Oder ist es einfach wirklich nicht so schlimm und wir konzentrieren uns zu viel auf diese sozusagen Extremfälle, wo ich sagen würde, die sind unideal, aber die sind in jeder sozusagen medialen Realität immer schon der Fall gewesen. Vielleicht jetzt skalierter als vorher, aber auch nicht ungewöhnlich für die Verbreitung der Geräte an sich. Also habt ihr das Gefühl, ist es was, wo wir... Weil du auch gesagt hast, Kinder sind jetzt einiges gewohnt. Und ich sehe das auch jetzt zum Beispiel bei uns in der Schule, habe ich zum Thema KI-Workshops gemacht. Es ist einfach völlig normal, alle nutzen ChatGPT in einer völlig normalen Art und Weise. Es gibt das Problem der KI-Psychose, aber nicht alle, die das KI-Ding verwenden, haben sozusagen gleich die Gefahr, eine Psychose zu entwickeln. Und sozusagen sind wir zu sensibel mit den Kindern? Ist es vielleicht sozusagen ein Problem von einzelnen Fällen, die jetzt sozusagen ersichtlich werden? Oder ist es was noch nicht ersichtlich genug ist? Das ist jetzt eine hypothetische Frage, die ihr wahrscheinlich jetzt auch genauso gut wie ich nicht beantworten könnt. Aber ich frage mich schon sozusagen, ist unser Filter der, dass wir sagen, unsere Realität bildet schneller mal ab in der Möglichkeit, was zu sehen ist? Und ist es auch so, dass wir vielleicht selbst sensible Menschen sind, die da drauf auf die Art und Weise reagieren. Deswegen machen wir jetzt auch diesen Podcast. Und andere denken sich, die sind, also mei, egal, ist mir wurscht, ja. Wie seht ihr das? Sehe ich das komplett falsch? Überzeugt mich vom Gegenteil, würde ich sagen.
Also ich glaube generell, natürlich gibt es momentan so eine pauschale Verteufelung. Also das glaube ich schon. Das ist auch in gewissen Kreisen. Also das muss man natürlich auch bedenken. Das ist natürlich das, was wir jetzt machen. Da muss ich dann auch immer noch ein bisschen immer wieder so uns zurückholen. Wir sind halt natürlich jetzt auch in unserer Bubble. Wir sind ja auch eigentlich auch in eher meistens einer privilegierteren Situation. Das heißt, wir haben die Einblicke, wir kommen aus der Medienwelt. Es gibt ja auch ganz viele andere Gründe, wieso Kinder zum Smartphone greifen. Es gibt ja auch andere familiäre Situationen. Es gibt auch, das weiß man ja auch und das muss man sich, glaube ich, auch erst anschauen. Wie ist jetzt wirklich dieser Zusammenhang? Also das ist ja auch ganz schwierig. In diesen ganzen Studien ist ja auch immer noch so eine Warnung dabei, aber warten wir noch mal ab. Wir können hier jetzt auch noch nicht von Kausalität sprechen. Also da muss man auch noch ein bisschen abwarten, weil es passieren auch andere Dinge und es gibt auch so psychische Belastungen. Und man weiß natürlich, Kinder mit psychischen Vorbelastungen reagieren wahrscheinlich natürlich viel anders auf Smartphone und so, durch ihre Social-Media-Nutzung. Also ich glaube, da muss man auch jetzt manchmal auch noch vielleicht ein bisschen den Ball flach halten und sagen, schauen wir es uns jetzt mal an, wie letztendlich wirklich diese Zusammenhänge sind.
Veronika, wie siehst du das?
Also ich tue mir schwer, über die Gefahren was zu sagen. Ich habe schon das Gefühl, es gab, also das, was ich weiß von Studien, aber da bin ich jetzt nicht so tief drinnen, dass natürlich schon, aber im ganzen Zuge von Covid und so weiter in den letzten Jahren, wo einfach sehr viele Dinge mit reinspielen und die vielleicht nicht alle zu separieren sind, ja, aber dass es diese Zunahme gibt an psychischen Problemen, an Depressionen im relativ frühen Alter, der massive Anstieg der Nachfrage nach Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen und ich meine, das ist ja ein Fakt, ja. Das gibt's einfach mal. Kommt das jetzt rein durch die Mediennutzung? Kommt's durch unsere Zeit? Ich meine, wir leben jetzt gerade in einer Zeit, wo sehr, sehr viel passiert, wo wir übrigens, also ich weiß es nicht, zumindest wir zu Hause versuchen, unsere Kinder schon gut abzuschirmen. Ich meine, ich will schon, dass die grob mitbekommen, was auf der Welt passiert, aber normale Nachrichten lasse ich sie jetzt auch nicht schauen mit Kriegsbildern und so weiter. Ja. Also das ist das, was ich vorher meinte mit der realen Welt und so, ja. Ja, also das ist das eine. Ich glaube, das andere, was natürlich ein Thema ist, jetzt mal ganz unabhängig von den Inhalten, die da auf die Kinder einprasseln, ist ja die reine Zeit, die da drauf geht. Und das war schon auch so eine Sache, die ich da im Workshop mitgenommen habe, wie unfassbar wenig Zeit Kinder und Jugendliche im Vergleich zu vor 20 Jahren mit ihren Freunden verbringen. Also ich kann jetzt die Zahlen nicht 1:1 reproduzieren, aber es ging irgendwie um die frühen 2000er bis jetzt. Und das war also eine Kurve, die ging ganz steil nach unten und ist sehr, sehr niedrig. Also da, wo wirklich einfach sehr viel mehr Stunden pro Woche früher mit den Freunden verbracht wurde und damit draußen beim Sport, beim Spielen, beim irgendwas, ist es jetzt einfach schon mehr Vereinsamung, ja. Und das wissen wir ja alle, wie schnell man sich verlieren kann mit dem Handy in der Hand, ja. Weil man halt einfach nie loskommt und vom Scrollen von X zu Y und so weiter, ja. Und wie viel Zeit da drauf geht. Ich meine, das ist ein Thema, das wir permanent haben. Also mein Sohn macht mehrere Sportarten und spielt Instrumente, ist eigentlich recht vielseitig interessiert. Aber er sagt uns immer, ich habe keine Zeit zum Üben für die Instrumente. Aber wenn man eben zusammenrechnet, wie viel Zeit da eigentlich da wäre am Tag, die halt mit sinnlosem vorm Bildschirm hängen dann irgendwie verbracht wird, ja, natürlich wäre die Zeit da. Uns geht's ja genauso. Oder? Also mir geht's genauso.
Ja, 100%.
Wir haben das schon gesagt, diese Trennung von Beruf und Privatem ist nicht ganz einfach. Natürlich bin ich auf Instagram und Facebook unterwegs, weil ich einfach da auch beruflich immer wieder meine Anknüpfungspunkte habe. Aber natürlich bleibe ich hängen und verbringe da mehr Zeit, als ich eigentlich verbringen sollte. Also mein Mann hat sich jetzt zum Beispiel selber ein Zeitlimit auferlegt.
Ja. Guter Plan, habe ich auch schon ganz oft gemacht. Ja. Habe ich auch mega oft schon ignoriert.
Ja, genau.
Ich würde sagen, ich habe ja.
Aber er hat es eingerichtet. Also er wurde dann, ja.
Ja, also ich habe es eingerichtet, ich richte es auch wieder aus, kein Problem. Klar. Also das ist alles, ich habe auch jede Form, erdenkliche Form der Software probiert. Das, hat, das Einzige, was wirklich jetzt ein bisschen was geholfen hat, war ein Smartphone zu kaufen, was keine Social-Media-Nutzung mehr zulässt, baked in OS. Das war die einzige Variante. Okay. Was jetzt passiert ist, wir nehmen die Laptops mit. Also das heißt, ich würde sagen, ich habe Jahre auf Social-Media gleichzeitig vergeudet und diese totale sich verlieren in so Algorithmen, natürlich auch die positive Seite, man lernt unglaublich viel. Man lernt auch unglaublich viel Schmarrn. Also, und vor allem Dinge, wo man jetzt drauf kommt, boah, das ist alles totaler Nonsens. Stimmt alles hinten und vorne nicht. Das ist kompletter Schwachsinn. Und ich finde es ganz schlimm bei so Themen Gesundheit, Training,
Erziehung.
Sport, Erziehung, all diese Themen. Ich glaube, da sind sozusagen generationale Konflikte noch am Lohnern, die da jetzt sozusagen eingebrannt sind in unser Unterbewusstsein über so diese algorithmische ich möchte Sensibilisierung jetzt nicht nennen, weil ich glaube, das falsche Wort dafür ist, aber diese teilweise schon diese Ideen und ideologische Indoktrinierung von gewissen sozusagen Dingen, die halt einfach oben aufschwimmen in diesen Algorithmen, ja. Ob die stimmen oder nicht, völlig zweitrangig. Ist ja auch bei den KI-Technologien heute so. Ja, 90% der Zeit würde ich sagen, klappt es wunderbar, aber in den entscheidenden 10% hackt es oft daneben. Und was ich jetzt extrem spannend fand bei dem Thema ist sozusagen auch diese pragmatischen Zugang zu sagen, überleg mal, wie viel Zeit da verloren geht. Mhm. Und das sehe ich auch bei mir selber extrem. Also dieses Thema, wie viel Zeit habe ich schon auf, ich möchte es gar nicht wissen, ganz ehrlich, wenn ich es ausrechnen würde, es wäre wahrscheinlich so erschreckend, dass ich mich selber die Frage stellen muss, war es wirklich das wert, dass du so viel lernst, all diese Folgeerscheinungen, die da mitspielen, wenn du das so handhabst, war es das wirklich wert? Ich würde netto sagen, wahrscheinlich jein, weil ich könnte es tatsächlich nicht guten Gewissens beurteilen, war es wert oder nicht, weil sozusagen mir das Positiv- und Negativbeispiel fehlen. Ja. Aber was ich extrem gut fand, ist zu sagen, hey, ganz pragmatisch, die Zeit, die verloren geht dadurch, für dein Kind andere Dinge zu tun, die es braucht, um eigentlich eine gesunde Kindheit zu durchleben. Mhm. Freunde zu treffen, draußen zu sein, sich zu bewegen und sowas. Und das ist ja auch ein systemisch grundsätzlich eine Sache, die passiert, dass Kinder immer mehr in den privaten Raum gedrängt werden. Ich meine, aus meiner eigenen Kindheit war es einfach so, wir waren ja dann einfach viel mehr, muss man auch sagen. Also sozusagen die Kinder meiner Generation waren einfach deutlich mehr. Ich bin jetzt Mitte 40 und zu der damaligen Zeit waren einfach viel mehr Kinder da, muss man einfach sagen. Ja. Und noch mehr natürlich zur Zeit meiner Eltern, als die noch Kinder waren und sowas. Also ich glaube sozusagen die Problematik ist auch einfach, dass es eine, das wusste ich auch lange nicht, Kinder eine schützenswerte Minderheit sind. Mhm. Also sie sind unter 12% Anteil in Deutschland, weiß ich die Zahl. Das ist per Definition eine schützenswerte Minderheit. Okay. Das heißt, die Gruppe an Kindern hat auch im Prinzip schützenswerte Interessen, wo ich sage, okay, die müssen wir eigentlich als solche auch irgendwie behandeln und handhaben auf eine Art und Weise, wo wir sie eben schützen. Ganz einfach. Ja.
Kinder haben keine Lobby. Das ist
und Kinder haben keine Lobby. Naja. Genauso ist es, ja. Und das führt mich gleich zu dem Thema sozusagen Vorbildfunktion, weil das ist, glaube ich, nämlich auch nochmal so eine Sache, die, wo sich an der eigenen Nase nehmen, ist auch immer wieder was, wo ich mit in Elterngruppen und bei Elternabenden und sowas, ist eigentlich immer wieder der Ansatzschmäh zu sagen, ja, wie sieht's denn mit eurer eigenen Nutzung aus? Würdest du sagen, du hast es im Griff? Deine eigene Mediennutzung?
Nein, ich habe sie nicht im Griff. Weil ich eben genau dieses fließende zwischen Arbeit und Privatem habe. Und ich habe schon öfter tatsächlich darüber nachgedacht, ob ich einfach den radikalen Schritt mache und Instagram und Facebook lösche. Ich meine, ich bin auch Ende 40, bin die Generation, dass ich noch auf Facebook unterwegs bin. Ja. und ich bin bei Facebook relativ früh eingestiegen und habe es tatsächlich in diesem schönen Anfangsgedanken irgendwie genutzt und habe mich mit Freunden, die ich über viele Jahre während meinen Jugend und jungen Erwachsenenjahren auf der Welt getroffen habe, halt einfach vernetzt. Ja. Und ich meine, das ist tatsächlich immer noch das, dass ich mir denke, wenn ich das aufhöre, dann verliere ich den Tim in Südafrika und den Manu in Indien und so, weil das sind natürlich keine Freundschaften, sondern aber wir sind trotzdem über 30 Jahre jetzt irgendwie verbunden geblieben. Ja. Und das hält mich davon ab. Ich kenne eine Mama, die das dann konsequent gesagt hat, ich will nicht, dass mein Kind Instagram und Facebook nutzt, also nutze ich es auch nicht und lösche es. Ich rede es mir dann so ein, dass es nicht geht. Und ich glaube tatsächlich, beruflich wäre es ein Blödsinn. Aber ich könnte natürlich total passiv da sein. Einfach im Prinzip mir einen neuen Account anlegen, das andere irgendwie mitlaufen lassen. Und wenn mich jemand wirklich erreichen will, dann würde er mir eine private Nachricht schreiben und ansonsten das beobachten. Aber dazu bin ich, glaube ich, nicht bereit. Und nein, ich bin nicht gut. Ich merke es auch immer wieder im Urlaub. Also wir haben es immer wieder im Urlaub auch gemerkt, dass wir uns vorgenommen haben, wenn die Kinder schlafen, dann schauen wir nicht auf die Handys. Und man macht es dann trotzdem. Und dann verbringt man irgendwie den Rest des verbleibenden Abends dämlich vorm Handy, ja? Anstatt
meistens
was Schönes
erschöpft
zu machen.
Ja,
und, genau.
Ja.
Deswegen sind wir eigentlich, und das ist schon was, was wir als Familie, glaube ich, merken. Wir fahren einmal im Jahr auf den Bauernhof zum Beispiel. Ich meine, da haben wir auch Geräte dabei, aber da ist irgendwie, das ist so im hintersten Tal in Kärnten, da ist wirklich nicht viel. Es ist Handyempfang, aber ich glaube, die haben, ich weiß nicht mehr, ob die WLAN haben da, bin mir gar nicht sicher. Und da fahren wir so richtig runter. Also da ist es so auf die natürliche, relativ ungezwungene Art und Weise, habe ich das Gefühl, ja. Weil da das Leben irgendwie anders läuft. Also da, man kann es jetzt romantisiert sagen, es ist halt so ein bisschen wie früher, ohne die schlechten Dinge dabei, ja. Und da funktioniert es recht natürlich und da merke ich auch, dass die Kinder relativ schnell sehr ausgeglichen sind und wir auch. Aber ich glaube total, der größte Hebel wäre natürlich, wirklich ein Vorbild zu sein und zu Hause das konsequent durchzuziehen. Und ich glaube, diese Konsequenz, an der hakt's, ja. Das gelingt dann schon mal eine Zeit, aber es reißt dann wieder ein, weil ich muss ja abends jetzt noch schnell das und das organisieren für morgen und das machen, ja. Und ich gehöre schon auch zu denen, die immer das Handy in der Tasche haben, die es immer griffbereit haben, die es immer rausziehen, weil könnte jetzt gerade wichtig sein. Ja. Also sehr viel Optimierungsmöglichkeiten gibt es da, glaube ich. Ja.
Ja.
Es ist zumindest so, dass ich sage, okay, also wir nehmen mal mit, es geht nicht nur uns oder mir so. Also und das merke ich auch immer wieder in Gesprächen mit anderen Eltern. Es gibt schon Parallelen in dem, dass man sagt, ja, es ist modern. Also meine Anschlussfrage wäre jetzt, warum gelingt es uns nicht, sowas wie den Bauernhof nachzustellen im Alltag? Also ich weiß nicht, ob du eine Antwort drauf hast. Ich hab schon für mich so eine Antwort drauf, aber hast du eine Antwort? Was hindert uns dran, im Prinzip so eine Realität nachzubauen, wie die am Bauernhof gelingt und warum gelingt sie uns im Alltag nicht?
Ich meine, es ist ja, deswegen habe ich es gesagt, einschränkend. Das ist ja auch vieles an dem Altmodischen ist gut, aber ja auch nicht alles. Also ja. Es ist ja, ich glaube, auch das, was ihr vertretet, es ist ja nicht alles zu verteufeln. Ja? Also es gibt ja durchaus positive Aspekte, dieser ganzen neuen Medien und auch von Social Media und also ich meine ganz konkret zum Beispiel, klar, ich habe auch schon über LinkedIn Jobs bekommen und Aufträge, ja, und schöne geschäftliche Verbindungen, die dann auch irgendwie privat auf eine nette Art und Weise stattfinden, ja, also das will ich ja nicht missen. Insofern denke ich nicht, man sollte da zu sehr an der Vergangenheit hängen und auch Eltern, die vielleicht deutlich konsequenter sind, als wir das sind, die dann oft sagen, ja, wir damals, bei uns war das so und so. Also das ist kein Argument für mich, weil damals in den 90er Jahren oder 80er Jahren war die Welt eine komplett andere und ich will mich ja nicht dem Fortschritt...
Hat man auch noch geraucht und es hat sich niemand dabei
was
gedacht.
Ganz genau, zum Beispiel. Ich will mich dem ja
Asbest
nicht...
Asbest hat man verarbeitet, kein Thema gewesen.
Oder? Ja, ich will mich dem ja nicht versperren.
Es gab auch mehr Unfälle damals. Also ja. Kinder waren zwar alleine unterwegs, aber ja, es gab mehr Unfälle.
Natürlich,
also,
genau.
Genau, ja. Und es gibt ja wahnsinnig viele positive Seiten. Ja. Und wie gesagt, bei meinem Sohn sehe ich ja, dass er da eine Affinität hat generell dazu. Also ich meine, vielleicht macht er mal beruflich irgendwas ganz, ganz Tolles, von dem wir jetzt uns im Moment gar nicht vorstellen können, dass es in 10, 15 Jahren überhaupt existiert und möglich sein wird. Ja? Ich
aber
will ihn
wär,
da nicht abhalten.
Aber ja? Es wäre bei euch jetzt nicht möglich, zum Beispiel, ist ja auch oft so eine Empfehlung, dass man einfach sagt, du darfst unbegrenztes iPad haben, wenn du zum Beispiel programmierst, wenn du einen Stop-Motion-Film machst, wenn du irgendwas kreierst, wenn du irgendwas machst. Unbegrenzte Zeit. Ist mir ganz egal, was du damit machst. Solltest du Roblox,
whatever, was auch immer er macht, öffnen, dann hast du 30 Minuten am Tag und das war's. Aber für alles andere, mach, was du willst.
Doch, das schon. Also wir haben jetzt zum Beispiel, da lässt er sich auch drauf ein. Wir haben jetzt auch wieder gesagt, wir lassen jetzt, also iPad ist jetzt mal weg, dann fängt er natürlich an zu verhandeln, aber darf ich nicht das und das machen? Tatsächlich die eine Sache, die er zurzeit gerne macht, das haben wir erst angefangen. Wir haben den einzigen Messenger-Service, den er drauf hat, ist Threema, die Schweizer Messenger-Service, der einen deutlich besseren Schutz hat als WhatsApp. Da sind nicht sehr viele Leute drauf. Da haben wir unsere zwei Familienchats und das sind genau die zwei, also die Familie von meinem Mann und die Familie von mir, wo er jetzt verbunden ist, ja, und da schreibt er halt dann mit dem Opa und mit der Oma und es ist eigentlich ja auch eine total schöne Sache, ja. Also zum einen tut's ihm gut, schreiben und lesen zu üben, ja. Der Opa hat auch gleich gesagt, das ist total gut, weil dann kann ich nämlich immer die Fehler gleich verbessern, indem ich's ihm dann korrekt zurückschreibe. Ich meine, das meiste kriegt er durch die Autokorrektur sowieso, aber es ist tatsächlich jetzt so, dass er mich oft fragt, wie schreibt man denn das und das? Und dann kommt die Autokorrektur und dann sagt er, schreibt man das wirklich mit langem I und so? Also ich finde, da sind durchaus positive Aspekte dabei. Und es ist eine Verbindung mit der Familie, die, glaube ich, in dem Fall sehr gut kontrollierbar ist. Ja? Das haben wir ihm auch gesagt, das darfst du machen. Ja, dann macht er das. Dann verschickt er halt endlos irgendwelche Fotos von fahrenden Autos, so, die er auf der Straße gemacht hat oder die wir gemacht haben und die ihm dann schicken. Doch, ich glaube, das geht schon. Und wie gesagt, wir sind, also Roblox, weil du es ansprichst, ist dieses eine, ist unser Wunderpunkt. Eigentlich der eine, weil wie gesagt, das andere haben wir entweder nie gehabt oder abgedreht jetzt wie bei YouTube. Roblox war tatsächlich so ein Thema, wo wir gesagt haben, wollen wir eigentlich nicht. Ich hatte wenig Wissen darüber, aber mein Wissen war zumindest so viel, dass ich wusste, es ist nicht wirklich für Kinder gemacht. Da haben wir diesen sozialen Druck sozusagen, den wir selber für uns gespürt haben, nachgegeben und gesagt, ja, du darfst es, ihr dürft es auch mal mit deinen Freunden euch einen Abend treffen und da zocken. Er spielt in so einem Private Room. Ich sage ihm jeden Tag, wenn irgendjemand mal irgendeine Anfrage stellt oder ihn kontaktiert, das soll er mir sagen. Ich vertraue auch im Moment drauf, dass er das tut. Aber in meinem tiefsten Inneren weiß ich eigentlich, dass es weg muss. Aber ich bin noch nicht so weit. Also ich habe auch so das Gefühl, wir können ihm nicht, oder ich will ihm nicht alles auf einmal entziehen sozusagen, sondern ich will das auch auf eine Art und Weise machen, dass wir es halt mit den Argumenten stützen. Und ich bin gerade dabei, dass ich mich da noch selber ein bisschen mehr einarbeite und lese und einfach diese Argumente habe. Ja? Weil er sagt immer, ja, aber ich sag dir ja, ich spiele da nur mit meinem Cousin und meinen drei Freunden. Und sonst ist da niemand, ja. Aber wir wissen, dass es sich wenden kann natürlich, ja. Und im Moment habe ich eigentlich, also das ist vielleicht das Positive jetzt in unserem persönlichen Fall, dass ich das Gefühl habe, wir sind jetzt gerade vielleicht an einem, zu einem Zeitpunkt an dem Thema dran, wo sich vieles noch umkehren lässt oder wo vieles gebremst werden kann, ja. Weil das ist ja genau das Thema, wenn das Kind eigentlich einmal das Smartphone hat und einmal diese ganzen Apps hat, dann ist es halt richtig schwierig, das wieder rückgängig zu machen, ja. Also insofern bin ich dankbar, dass irgendwie gerade diese Diskussion so Fahrt aufnimmt und jetzt im Hinblick auf das Social-Media-Verbot, das kommt, letztlich habe ich das Gefühl, spielt uns das auch in die Karten, weil wir einfach sagen können, schau, ich meine, jetzt wird das sogar offiziell verboten und mein Sohn ist schon in einem Alter, wo jetzt diese Obrigkeitshörigkeit noch total groß ist. Ja, also wenn was verboten ist, dann darf man es nicht machen. Und das ist, glaube ich, jetzt in dieser Altersgruppe hilfreich, dass man sagt, schau, selbst wenn du da jetzt einsteigen würdest, in einem Jahr dürftest du es eh nicht mehr, wenn es denn so schnell umgesetzt wird. Ja, ist ganz spannend eigentlich.
Das heißt, der pragmatische Zugang ist gar nicht so sehr, ob das funktioniert oder nicht in der tatsächlichen Umsetzung, sondern es ist jetzt einfach ein Grund zu sagen, komm her, es ist verboten, darf man nicht. Und deshalb unterstützt dich im Argument gegen oder für die Nichtnutzung im von deinen Kindern, die sagen, hey, nee, das darfst du einfach nicht, weil es verboten ist. Und ja, es hilft dir als Mutter zu sagen, hey, geht nicht, können wir nicht machen.
Aber das ist doch eigentlich ganz plausibel. Also was verboten ist, das darfst du halt nicht machen.
Ja, darfst du halt nicht machen.
Ich glaube tatsächlich, mit einem 10-Jährigen tut man sich jetzt da gerade leichter, als mit einem 12-Jährigen.
Ja, genau. Ja,
weil du natürlich schon diese 2 Jahre...
Die einfachsten Varianten finden von, wir kleben uns einen Bart auf und tricksen die KI auf, bis zu, wir zeigen den Avatar in die Kamera, der dann auf einmal als Erwachsener oder alt genug wahrgenommen wird. Also ich glaube, das Social-Media-Verbot bringt dann nochmal ganz andere Tücken.
Da müssen wir auch nochmal drüber reden.
Jetzt würde ich sagen, enden wir es doch mal in so ganz pragmatischen Dingen, die wir vielleicht zusammenfassen können. Also wir nehmen mal mit, wenn ihr euch fragt, ist Smartphone eine gute Idee, kann man sich alle grundsätzlichen Fragen stellen in dieser Welt. Aber eine ganz pragmatische Sache, die ich mitnehme, ist die Frage, wollt ihr, dass eure Kinder so viel Zeit mit dem Gerät verbringen? Mhm. Und wenn ihr euch die Frage mit Ja beantworten könnt und sagt, ja, finde ich gut, will ich, das finde ich gut, weil aus welchen Gründen auch immer, dann kann man einen Schritt weiter überlegen. Also nehme ich mit, dass es eigentlich ein super Argument ist, zu sagen, hey, bevor wir uns über irgendwelche anderen Themen unterhalten, gefährlich, ja, nein, fragt euch, wie viel Zeit ihr verbringt. Wollt ihr, dass eure Kinder auch so viel da verbringen? Finde ich mega, total super.
Ja.
Und das Zweite ist die Frage sozusagen, was kann ich im Alltag tun in meiner Wohnumgebung, dass dieses Gerät nicht sozusagen immer dabei ist? Also was kann ich architektonisch tun, um es im Alltag möglichst nicht in Sichthöhe zu haben der Kinder, vielleicht auch aus meiner eigenen Sichthöhe, vielleicht aus der eigenen Hosentasche. Wir wissen, wie schwer es ist. Ich krieg's selber nicht hin. Ich sag's immer wieder dazu. Einfach die architektonische Umgebung zu schaffen, zu sagen, wir versuchen es aus dem Alltag so gut wie möglich rauszuhalten. Und dritter Punkt, den ich noch mitnehme, ist das Thema Konsequenz, wie sozusagen in sich selbst sicher genug zu sein, dann auch eigentlich Haltung gegenüber der eigenen Kinder einzunehmen, wo die nicht das Gefühl haben, Mama oder Papa weiß selber nicht, was sie wollen. Ja.
Absolut.
Finde ich super.
Ja. Ich finde, also ich würde das auch gerne nochmal, weil du jetzt die Fragen da eingeführt hast. Also ich bin auch über Fragen gestolpert von auch so Initiativen, wie bei uns gibt es ja Smartphone-freie Kindheit, in Deutschland gibt es Smarter Startup 14. Und ich fand diese Fragen tatsächlich schon sehr hilfreich und es schließt auch jetzt nochmal daran an, wie wir halt angefangen haben.
Aha.
Diese Fragen, die du dir stellen sollst, ist, hast du mit deinem Kind schon über Pornografie geredet? Weil das wird dein Kind sehen. Weiß dein Kind, was Grooming und Sextortion ist? Also eben dieses Anschreiben von älteren Männern in der Regel.
Ja, Roblox-Thema Nummer 1.
Roblox-Thema,
oder
genau.
Roblox-Gefahr Nummer 1, ja.
Versteht dein Kind Online-Privatsphäre? Hast du das besprochen? Ist dein Kind auch bereit für Regeln? Wird dein Kind mit dir reden? Das hast du ja auch eben dir die Frage gestellt. Wird es mit dir reden? Wird es zu dir kommen, wenn so etwas passiert?
Ja.
Bist du bereit, auch da permanent involviert zu sein? Ja. Und eben auch die große Frage, warum willst du deinem Kind überhaupt ein Smartphone geben? Wieso willst du deinem Kind auch diese Zeit stehlen eigentlich? So ein bisschen.
Ein Zeitfresser, ja. Ich finde das praktisch, also das Argument fand ich, also das ist eigentlich wie Schuppen von den Augen, zu sagen, Moment mal, habt ihr wirklich Bock drauf, dass die Kinder so viel sozusagen da vor diesem Gerät hängen? Und dieser Punkt, der jetzt in der Frage mitschwingt, wird dein Kind mit dir reden, wenn was passiert? Diese Vertrauensbasis, die ich hoffentlich zu meinem Kind habe, das sollte was schiefgehen, dass es auch tatsächlich zu mir kommt. Das ist auch was ich extrem entscheidend empfinde. Bin ich bereit dafür, als Eltern meinem Kind das Smartphone in die Hand zu nehmen? Und kann ich darauf vertrauen, dass wenn was passiert, dass sozusagen mein Kind dann auch zu mir kommt? Ja, finde ich super spannend. Veronika, danke für deine Zeit. War super spannend.
Vielen Dank.
Danke euch.
Wir nehmen sehr viel aus den Erzählungen mit. Ich fand es extrem reflektiert und habe tatsächlich auch, fand ich super, wie sagt man denn, beruhigend zu sehen, dass nicht nur ich mit diesen Themen kämpfe, sondern es auch sozusagen du es jetzt gespiegelt hast, fand ich jetzt
deswegen
ganz
machen wir doch diesen Podcast.
Genau, wir machen eigentlich nur, um uns selbst zu beruhigen und zu sagen, wir sind eh gute Eltern. Wir kriegen es eh auch nicht besser hin. Nee, vielen Dank, war super. Gerne wiederkommen, vielleicht in einem Jahr, wo du uns dann erzählst, wie das Thema gelaufen ist mit der entweder Smartphone-Einführung oder nicht bei euch im Haushalt.
Er hat jetzt das iPhone.
Sehr gerne, sehr gerne. Für mich ist es auch sehr beruhigend zu hören, dass es euch auch nicht anders geht. Und Und vor allem, ich finde, allein das drüber sprechen und eure Fragen entlarven einen ja schon wieder ganz ordentlicher. Also es scheint jetzt so simpel. Es ist ja wirklich nur die eigene Konsequenz. Ich meine, es liegt an uns. Wir können das bestimmen. Und das ist vielleicht irgendwie was sehr Wertvolles auch zu beachten. Ne? Also es liegt an uns, ob wir all diese Dinge einführen, ob wir das architektonisch umsetzen, ob wir die Konsequenz haben, bei unserem jetzigen Plan zu bleiben und für uns auch die Konsequenz haben, unsere Nutzung zu verbessern, damit wir bessere Vorbilder sind.
Das finde ich schon das Abschlusswort. Wir sehen uns in einer Woche wieder.
Ja.
Bei der nächsten Folge von Kopf hoch. Technologien im Griff und nicht im Weg. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.